Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich habe dem Thomas eben das Mikrofon nicht aufgemacht. Das tut mir sehr leid. Jetzt.
Wir haben nämlich viele Freunde in der heutigen Sendung. Der 16. Juni ist Bloom's Day.
Mindestens 2857 Zitate und 2298 Minuten O-Töne. Und deswegen legen wir jetzt direkt los.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
40 Jahre sind vergangen seit dem Tag. Dem Tag, als Eva ihren Freund Armin das letzte Mal sah. Das war im Juni 1953. 3 Tage nach dem Arbeiteraufstand in der DDR und wenige Monate vor der geplanten Hochzeit. Selbst ihr Cousin Eddie, ein mutiger Reporter aus West-Berlin, kann Armin nicht finden. Erst 40 Jahre später erfährt Eva, was wirklich geschah. Sie bekommt unerwarteten Besuch. 17. Juni, die Geschichte von Armin und Eva, so heißt die Graphic Novel des Historikerkollektivs Die Kulturingenieure. Kittika Hane hat die Geschichte bebildert. Die Künstlerin ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, schönen guten Abend, Kittika Hane.
Ja, hallo.
Morgen jährt sich dieser in der Geschichte Deutschlands bedeutende Tag des Arbeiterstreiks oder Arbeiteraufstand. Gibt verschiedene Bezeichnungen zum 60. Mal. Es ist ein Datum, das irgendwie verpflichtet. Wie hat man Sie denn verpflichten können? Mussten Sie lange überlegen, diesem Buchprojekt zuzustimmen, oder haben Sie sich 30 Sekunden Bedenkzeit erbeten und dann per SMS verbindlich zugesagt? Wie war das?
Da ich also schon mit diesen 3 Jungs, mit diesen Kulturingenieuren Erfahrung hatte, sehr positive Erfahrung, habe ich nicht lange gezögert, sondern gleich zugestimmt und mich in das Projekt hineingestürzt.
An mehreren hundert Orten in der DDR wurde ja damals gestreikt. In Ihrem Buch steht eine Geschichte, nämlich die der Henningsdorfer Stahlarbeiter, die in Arbeitskluft und enthusiastisch gestimmt nach Berlin marschiert sind. Und mittendrin unter diesen Arbeitern ein junger Mann namens Armin, der danach verschwindet und nicht zurückkehrt. Sie haben von diesem Kulturingenieur, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, erzählt. Wie haben die die Geschichte recherchiert?
Ja, also es gab ja sehr viele Zeitzeugen noch oder einige Zeitzeugen, mit denen sie sich unterhalten haben. Es gab Archive in Henningsdorf, die uns geholfen haben zu schauen, wie sah das damals aus im Stahlwerk, was gab es für Leute, wie war die Stimmung dort, also auch dieser Dorfkrug, der eine wichtige Rolle spielte am Tag zuvor oder wo man sich traf, auseinandersetzte. Es gab eben viele Möglichkeiten der Recherche.
Dann klar herausgefragt, ist es eine wahre Geschichte?
Also diese wahre Geschichte ist eingebettet in eine Liebesgeschichte, in eine fiktive Geschichte. Ansonsten hätten wir diese Geschichte auch gar nicht, glaube ich, gemacht. Also die Jungs nicht, weil es gibt so viele Bücher und so weiter, Geschichten darüber, die das dokumentarisch aufschließen. Aber uns war es wichtig, eine Geschichte zu erzählen.
Kein pädagogisches Buch.
Nein, auf keinen Fall. Das war ganz wichtig.
Ja, jetzt kommen wir zur Kunst. Kittika Hane hat alle Bilder gezeichnet und kurze Erklärung, der Aufbau ist recht klassisch, also für einen Comic. Rahmen, Kästchen, Sprechblasen, Erklärungen in Kästchen unter den Kästchen und eben viele Sprechblasen, aber eben auch viele Fußnoten zu Jahreszahlen, Namen, wann war Walter Ulbricht bei Stalin und hast du nicht gesehen. Für mich war das sehr schön. Ich kenne die Geschichte, ich kenne dieses Datum, ich habe mich damit beschäftigt, aber manchmal entfallen einem manche Informationen oder rutschen sonst wohin. Also, und die werden auf sehr schöne Art wieder hochgeholt. Also es ist kein Lehrbuch, trotzdem. Also ich empfinde es als Lehrbuch, Fragezeichen.
Nein, also es soll überhaupt kein Lehrbuch sein. Es soll natürlich Wissen vermitteln und das sind ja Historiker, also es war uns schon wichtig, eine anspruchsvolle Geschichte gut recherchiert umzusetzen, aber es sollte eben auch eine richtige Geschichte sein, also sonst hätten wir es auch gar nicht gemacht, eine Geschichte, die auch liebevoll erzählt ist oder erzählt ist.
Liebevoll erzählt, für mich sehr bedeutsam in diesem Buch ist das Blau. Die Zeichnungen sind mit Graphit, würde ich jetzt raten.
Ja, als mit Bleistift.
Mit Bleistift. Genau, Graphit. Mit also starke Konturen, aufgedrückt würde ich sagen, also sehr kräftig und dann ganz viele Schattierungen von einem Blauton. Blauer Schatten, hellblauer Schatten, weiße Straßen, blauer Himmel, Blau in Blau. Für mich so eine Art Bluesblau. Was war die Inspiration für dieses Blau? Warum ist diese Geschichte komplett blau?
Von Anfang an war es uns ganz wichtig, dass wir doch noch eine Farbe dazu nehmen zu diesem Schwarz. Und Blau kam eigentlich auch in Frage. Es gab keine andere Möglichkeit, weil das Blau ist sehr atmosphärisch. Man kann damit Stimmungen ganz zauberhaft, aber auch düster vermitteln. Man kann die blauen die Uniformen oder die ganze historische Geschichte sehr gut aufschließen. Aber es war auch wichtig für uns, dass wir ein modernes Buch machen. Und Blau ist schon so eine knackige Farbe, die für uns eigentlich ganz klar am Anfang auch entschieden wurde.
Sie haben sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt, aber Sie haben sich natürlich auch mit den politischen Ereignissen an diesem Tag auseinandergesetzt. Wenn man so lange an einer Graphic Novel zeichnet, was hat sich für Sie Neues erschlossen über diesen 17. Juni 1953?
Was Neues? Natürlich, also ich wusste auch noch nicht im Detail alles so genau. Und ich fand nochmal ganz besonders diese Geschichte der Henningsdorfer, dass die, in welcher Form die sich zusammengetan haben und dann wirklich diesen 30 Kilometer Fußmarsch auf sich genommen haben. Sie waren voller Energie und Mut und so weiter. Sie waren einfach...
die wollten es rocken, ne? Also waren enthusiastisch.
Und diese Geschichte von den Henningsdorfern war mir noch nicht bekannt. Also es gab ganz viele Sachen, die ich noch nicht wusste oder noch nicht in diesem Umfang, die sich dann für mich noch mal besser erschlossen.
Das Buch ist ja gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung. Also
in Brandenburg,
bitte. In Brandenburg. Das heißt, es gibt allerdings auch so ein Gefühl, dass dieser 17. Juni mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Dieser großartige Aufstand.
Naja, in Vergessenheit vielleicht insofern, dass es nicht mehr so sehr viele Zeitzeugen gibt. Also so langsam sterben die leider auch alle weg. Und ich denke schon, es ist immer wieder auch wichtig, daran zu erinnern, an diesen großen Tag. Und wir haben es eben versucht mit diesem Comic, also eine andere Form zu finden, dieses Datum nochmal aufzuschließen.
Mhm. Wir haben Bücher hier, ich weiß, Sie haben sie schon rezensiert. Wie ist denn das? Sie haben morgen eine Lesung, die Fakten werden wir gleich nachliefern. Wie lesen Sie aus einer Graphic Novel? Oder wird das eher ein Gespräch über die Geschichte von Armin und Eva, die Liebesgeschichte und die Geschichte der Deutschen? Oder wie machen Sie diese Lesung?
Ich also weiß noch nicht ganz genau, heute Abend werden wir das nochmal genau besprechen. Okay. Aber ich glaube, es wird eine Mischung sein aus Erzählung, also dass wir miteinander darüber sprechen, aber auch, dass es eine kleine Lesung gibt. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich denke, wir werden vielleicht einige Passagen rausnehmen und dann davor tragen.
Dann lassen Sie sich, meine Damen und Herren, überraschen. Morgen am 17. Juni, 60 Jahre nach dem Arbeiter- und Volksaufstand, findet die Lesung mit Kitty Kahane und ihren Kollegen von den Kulturingenieuren statt am geschichtsträchtigen Ort, nämlich im Tränenpalast am Spreeufer. Ab 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Und das Buch, wenn Sie es gerne haben wollen, können Sie es sich kaufen. Es heißt 17. Juni, die Geschichte von Armin und Eva, hat 112 Seiten, farbig natürlich, erschien bei Metrolit und kostet 15,99 Euro oder nichts, wenn Sie jetzt anrufen, durchkommen, etwas Glück haben und das handsignierte Exemplar gewinnen. 0331 70 99 111 ist die Nummer. Vielen Dank, Kitty Kahane.
Vielen Dank.
Vor ein paar Wochen war Daniela Seel zu Gast hier in unserer Sendung. Der großartige Lyrikverlag Cookbooks feiert nämlich 10-Jähriges und das Motto, unter dem dieses Jubiläum noch immer gefeiert wird, lautet: Das amortisiert sich nicht.
Daniela Seel hat für ihren Verlag, für das Jubiläumsprogramm, den Titel des Gedichtbandes von Tristan Marquardt gewählt und diesen Gedichtband möchten wir Ihnen jetzt vorstellen.
Wobei es sich nicht nur um ein Gedichtband handelt, wie ich jetzt gesehen habe, denn das ist mehr als das. Also das Cover zum Beispiel, das lässt sich zu einem großen, ja locker A3, wenn nicht sogar größer, Poster entfalten und dann ist da noch ein kleines Beiheft dabei, hat mir Thomas eben rübergereicht, ist in weiß-violett gehalten und beinhaltet kuriose kleine Zeichnungen, die beschriftet sind mit kuriosen kleinen Kritzeleien. Also da ist zum Beispiel ein Tunnel zu sehen, durch den eine Straße führt. Dann ein rundes Ding, sieht aus wie ein Oster, aus dem drei gekochte Spaghetti rausgucken. Also sehr surreale, abstrakte Zeichnungen.
Das sind Zeichnungen zu Auszügen von Katalogen. Mhm. Dieser Band von Tristan Marquardt hat einen sehr interessanten Aufbau. Er enthält neben den Gedichten Abteilungen, die eben so benannt sind, Auszüge aus Katalogen. Da gibt es einen Auszug eines Schattenkatalogs, Auszug eines Blickkatalogs, eines Tunnelkatalogs. Es geht um Begriffe Schatten, Blick, Tunnel, Grenze, Spur, Griff. Begriffe, die mit Wahrnehmen, mit Verstehen, mit Perspektive zu tun haben. Diese Kataloge zu lesen macht sehr viel Spaß. Man merkt, wie man anfängt nachzudenken. Ah, so habe ich das noch nie gesehen, das, was du da kurios gesehen hast. Mhm. So könnte man zum Beispiel durch einen Tunnel gucken. So würde man durch einen Tunnel gucken, wenn man drin steht, wenn man drüber steht, wenn man da steht und so weiter und so weiter. Okay. Und Tristan Marquardt, der übrigens zu diesem sehr interessanten Lyrikkollektiv G13 gehört, einem Zusammenschluss von 13 jungen Lyrikerinnen und Lyrikern, führt das also vor, diese verschiedenen Zugänge zum Nachdenken, zum Angucken. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Schattenkatalog. Ja? Mhm. Es geht um Arten von Schatten. Es gibt zum Beispiel Schattenschatten. Das sind Schatten, die ein Schatten wirft. Oder es gibt Kehrschatten. Ein Kehrschatten ist eine Rückseite eines Schattens, die nur von jenen Dingen wahrgenommen werden können, auf die der Schatten fällt. Oder aber ein Möglichkeitsschatten ist im Fall kompletter Dunkelheit jener Schatten, der sichtbar würde, wenn es nicht dunkel wäre.
Das gefällt mir. Gut, ne? Wie sind die Gedichte dazu?
Reich und gegenwärtig. Das lässt sich ja immer schwer beschreiben. Mit der Lyrik ist es ja so, das ist eine eigene Art von Sprachverwendung, eine Art von Sprache, die sich nicht so einfach in Prosa übersetzen lässt. Lyrik amortisiert sich nicht in normaler Alltagssprache, in Alltagswahrnehmung. Wenn ich jetzt mit den Gedichten beschreiben sollte, dann nähert sich Tristan Marquardt von Grenzen, von Tunneln, aus Schatten, über Spuren, mittels neuer und alter Blicke, alltäglichen Situationen. Dem Alleinsein zu Haus, der Nachtwart mit einem Auto, der Erinnerung an Kindheitsausflüge. Aber diese Situationen werden so auf eine wunderbare Art und Weise rätselhaft. Das sind sie nämlich auch. Sie sind eigentlich nur dann einfach, wenn man ganz vieles ausblendet, was Marquardt in seinen Gedichten wieder einblendet, aber ohne, dass er uns ein Rätsel aufgeben wollte. Das hat er mir erzählt. Ich habe ihn nämlich nach der Lektüre des Buches einfach mal angerufen.
Es gibt ja viele Lyriker, die schreiben sozusagen mit Wikipedia im Hintergrund. Also sie schreiben quasi Gedichte, wo man permanent das Gefühl hat, man muss jetzt sozusagen nachschlagen und man muss Dinge wissen, bevor man überhaupt an dieses Gedicht rantreten kann. Und ich versuche eigentlich möglichst immer so vorzugehen, dass wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, da liegt eine gewisse Bedeutung vor, dann ist das eine diskursive, also eine Bedeutung, die im Gebrauch des Wortes liegt. Deswegen ich auch lustig, also häufig auf die Frage, wenn mir jemand sagt, ja, ihr sagen, Herr Marquardt, ich verstehe Ihre Gedichte nicht, dann sage ich, ja, aber ich verstehe sie doch auch nicht. weil vielleicht geht es gar nicht darum, dass man sozusagen etwas Konkretes darunter versteht.
Okay, dann ist die Frage trotzdem erlaubt. Worum geht's ihm dann?
Das habe ich ihn auch gefragt.
Ich bin als Lyriker ja quasi aufgewachsen, nicht im Sinne eines singulären Autors, der zu Hause in seinem Zimmer sitzt und seine Texte schreibt und dann irgendwann von jemandem entdeckt wird. Die vergangenen Jahre, in denen ich dann eben beschlossen habe, letztlich als Lyriker zu arbeiten, zu leben, war eine Zeit, in der ich sehr viel mit anderen in Kontakt war. Ich bin ja Mitglied dieser G13-Gruppe und je mehr ich das mache, desto mehr verstehe ich meine lyrische Praxis eigentlich nicht als eine Praxis, in der ich mein Innerstes zum Ausdruck bringe und schreibe, weil ich nicht anders kann, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sich in der Lyrik Dinge sagen lassen und Dinge ausdrücken lassen, für die andere Medien und andere Formen der Sprachverwendung also nicht dieselben Möglichkeiten bieten. Und ich verstehe mich als Lyriker letztlich als jemand, der als Zeitgenosse, als jemand, der über die Themen und Fragen nachdenkt, die uns umgeben, eine Schnittstelle ist, der mit viel Erfahrung und mit viel drüber nachdenken letztlich Dinge in eine Form gießt. Und was meine Gedichte letztlich dabei versuchen, ist, dass sie dem häufig Disparaten, das einem begegnet, also der Tatsache, dass die Möglichkeiten des Verständnisses, die einem der Alltag so bereitstellt, nicht immer ausreichen für das, was einem begegnet, dass sie das nehmen und in eine Form gießen, in der, sagen, das wäre mein optimaler Fall, in der man etwas schön findet und das in etwas in einem anspricht, ohne dass man das immer schon verstehen kann und muss.
Und das ist dem Gedichtband Das amortisiert sich nicht aufs Schönste gelungen. Der Gedichtband inklusive dem Katalog mit Zeichnung von Andreas Töpfer umfasst 100 Seiten, ist erschienen im Verlag Cookbooks und kostet 19,90 Euro.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Mit großer Bewunderung habe ich den Worten gelauscht, welche soeben von meinem verehrten Herrn Kollegen an die Jugend Irlands gerichtet wurden. Es war mir dabei, als sei ich in ein Land versetzt worden, weit fern dem unseren, in einer Zeit weit fern von unserer Zeit, als stünde ich auf einmal im alten Ägypten und lauschte der Rede eines Hohenpriesters jenes Landes, der zum noch jugendlichen Moses sprach. Seine Zuhörer hielten ihre Zigaretten in schwebender Ruhe, um zu lauschen. Und der Rauch stieg in fragilen Stängeln empor, die Blüten trieben mit seiner Rede. Es wirble Rauch empor. Jetzt kommen noble Worte, pass nur auf. Könntest du wohl selbst die Hand daran versuchen?
Noble Worte, gelesen von Sophie Reuss. Insgesamt noble Worte, 2298 Minuten lang. So lange nämlich dauert es, wenn man das Hörbuch der Woche hören möchte. Die erste Gesamtlesung des Romans Ulysses von James Joyce in deutscher Sprache. Die Literaturagentenkollegen Gesa Ufer und Frank Meyer haben das vor einigen Wochen auch in der Sendung gehabt, allerdings als gekürzte und trotzdem monumentale Hörspielfassung des Romans und haben das vorgestellt.
Diese monumentale Hörspielfassung wäre vielleicht nicht ganz in James Joyce Sinn gewesen, war es doch die erklärte Absicht seines Romans, möglichst umfassend das Geschehen eines Tages, die Straßen, die Menschen der Stadt Dublin zu beschreiben. Denn er hatte die Idee, dass wenn eines Tages Dublin nicht mehr existieren sollte, die Stadt aus seinem Buch rekonstruierbar wäre. Und es versteht sich natürlich von selbst, wenn man heutzutage dieses Buch lesen will, dass es einen Ansturm von Details gibt. Denn Dublin und das Jahr 1904, die sind uns mittlerweile ja wahrscheinlich fast so fremd wie das alte Ägypten. Über die Schwierigkeiten, den Roman zu lesen und den Gewinn, dieses Hörbuch zu hören, haben wir uns mit dem Regisseur der Ulysses-Gesamtlesung, Ralf Schäfer, unterhalten.
Schönen guten Abend, Ralf Schäfer.
Guten Abend, hallo.
Die erste vollständige Lesung eines der berühmtesten Romane der Weltliteratur. Warum hat es so lange gedauert?
Es gab erst Probleme einfach mit den Rechten, denn das war, glaube ich, der Enkel von Joyce, der die Rechte hatte. Und der hatte, soweit ich weiß, die unfreundliche Vorstellung von 200.000 Euro, die er haben wollte. Und deswegen hat man gewartet, bis die Rechte abgelaufen waren. Und jetzt bekommt er gar nichts.
Es ist so, ich habe Ihnen zu danken, denn ich habe in meinem Leseleben schon mehrfach versucht, den Roman zu lesen und immer wieder aufgegeben. Das Hörbuch fand ich viel leichter zugänglich. Woher rührt denn diese größere Zugänglichkeit Ihrer Meinung nach?
Also da muss ich auch erstmal sagen, mir ging es ganz genauso. Ich habe auch mehrere Anläufe gemacht. Natürlich hat man den Ulysses im Bücherschrank. Ja, bin immer wieder daran gescheitert. Und es war schnell klar, eigentlich nach dem ersten Kapitel, was wir aufgenommen haben, es muss laut gelesen werden. Dann entstehen ganz andere Bilder, dann steht hinter diesem doch sehr aufgeladenen Text, der doch mit unglaublich viel Wissen und Hintergründen aufgeladen ist, plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut, und es ist eigentlich völlig egal, wenn man gar nicht alles versteht.
Mr. Leopold Bloom aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Er liebte dicke Gänsekleinsuppen, leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte, kross geröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschrogen. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwachduftigen Urins vermittelten. Nieren beschäftigten seine Gedanken, während er sich sacht in der Küche umherbewegte und ihr das Frühstück richtete auf dem bucklig verzogenen Tablett. Eiskalt waren Licht und Luft in der Küche, doch draußen überall linder Sommermorgen. Er bekam richtig etwas Appetit. Die Kohlen begannen sich zu röten. Noch eine Scheibe Brot mit Butter. 3, 4. Recht so. Sie mochte ihren Teller nicht zu voll. Recht so. Er wandte sich ab von dem Tablett, hob den Kessel vom Herdeinsatz und stellte ihn seitwärts aufs Feuer. Da hockt er, plump und vierschrötig, die Tülle vorgestreckt. Bald eine Tasse Tee. Gut, trockener Mund. Die Katze umschritt steif ein Tischbein, den Schwanz in der Höhe. Miau. Ah, da bist du ja, sagte Mr. Bloom, sich vom Feuer wendend. Die Katze maunzte eine Antwort und starkte wieder steif um ein Tischbein, maunzend. Just wie sie über meinen Schreibtisch starkt. Brrr. Kraul mir den Kopf.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
In dieser Woche widmen wir uns mit besonderer Aufmerksamkeit der Hörbuchfassung von Ulysses von James Joyce. Die erste komplette, ungekürzte Lesung dieses als Meilenstein der Weltliteratur geltenden Romans. Aufgenommen wurde die Produktion mit 40 Sprecherinnen und Sprechern in Berlin.
Und dadurch ergibt sich wirklich ein ganz anderer Zugang als bei der Lektüre des Romans. Was beides, Hörbuch wie Roman, sperrig macht, ist, dass wir ganz unvermittelt hineingestoßen werden in Ort und Zeit der Handlung. Es wird nicht erklärt, wir sind in Dublin, es ist der 16. Juni 1904, 8 Uhr morgens, sondern zack, sehen wir eine der Hauptfiguren, wie gerade gehört, Leopold Bloom, mit seiner Katze beim Frühstück. Oder wir sehen eine andere Figur, Stephen Dedalus, mit seinem Freund über Shakespeare diskutieren. Oder, wie ganz am Anfang gehört, Sophie Reuss, wir sind in einer Zeitungsredaktion und da hält jemand große Reden. Mhm. Wenn man aber einmal kurz diese Hintergrundinformationen weiß, und die kann man bekommen, zum Beispiel aus dem Booklet zu der CD, wer es ein bisschen ausführlicher mag, findet ja im Internet längst zahlreiche Erläuterungen zum Roman, aber das braucht es eigentlich alles gar nicht. Man kann genießen, diese Vielfalt von Ideen, diese Vielfalt von Arten zu erzählen. Und die berühmteste Art zu erzählen in diesem Roman ist ja der sogenannte Stream of Consciousness. Dieser Strom des Bewusstseins, der abbildet, was den Hauptfiguren durch den Kopf geht. Und was einem Menschen so durch den Kopf geht, das ist mal intim, das ist mal politisch höchst unkorrekt, das ist verrückt, das ist originell, das ist bis heute eigentlich total frisch, wenn zum Beispiel Leopold Bloom auf den Friedhof geht zu einer Beerdigung und ihm dann folgende Gedanken kommen.
Huren auf türkischen Friedhöfen lernen praktisch alles, wenn man sie jung dazu rankriegt. Könnte hier eine junge Witwe anhauen. Männer mögen das. Liebe zwischen den Grabsteinen, Romeo, ist die Würze der Lust. Mitten wir im Tode sind von dem Leben umfangen. Da treffen sich beide Enden. Müssen ja Tantalusqualen sein für die armen Toten. Wie der Duft röscher Beefsteaks für die Verhungernden frisst ihnen am Leben. Das Verlangen, die Leute auf 80 zu bringen. Molly wollte es am Fenster machen. 8 Kinder hat er jedenfalls. Ganz schönes Quantum, was er so zu seiner Zeit unter die Erde hat gehen sehen, rund um ihn jetzt, Feld hinter Feld, heilige Felder, mehr Platz, wenn man sie stehend begrübe, sitzend oder kniend. Nee, das ginge nicht. Und stehend? Dann könnte der Kopf rauskommen eines Tages, wenn es mal einen Erdrutsch gäbe, mit mahnend erhobener Hand. Der Boden müsste vollständig in Waben eingeteilt werden, längliche Zellen. Und sauber hält das ja auch sehr. Der Rasen gepflegt, die Einfassungen. Seinen Garten nennt Major Gamble den Mount Jerome. Sehr schön, so ist es. Die Blumen sollten Schlafblumen sein eigentlich. Chinesische Friedhöfe mit Riesenmohn liefern das beste Opium, hat mir Mastjanski doch erzählt. Der botanische Garten ist gleich da drüben. Es ist das Blut, das in die Erde sickert, das gibt neues Leben. Gut erhaltene fette Gentleman-Leiche, Feinschmecke unschätzbar für Obstgarten, glänzendes Geschäft.
Schlafblumen, schön. Ob Hintergrundstudien vonnöten sind, um dieses Hörbuch so richtig genießen zu können, haben wir den Regisseur Ralf Schäfer natürlich auch gefragt. Schließlich gehört Ulysses zu den Büchern, die viele besitzen, aber viele noch nicht gelesen haben. Und jetzt hören Sie den Rest des Interviews mit ihm.
Ich glaube, es erschließt sich aber auch einfach über die Menschen, die da voller Lust erzählen. Denn ich fand jetzt bei diesen vielen Sprechern, wir hatten ja über 40 Sprecher, war kein einziger dabei, der ein Ausfall gewesen wäre. Sie waren einfach mit, wirklich, man kann es nicht anders sagen, als mit Lust bei der Sache. Und das vermittelt sich einfach beim Hören, finde ich.
Ja. Sie haben aber auch die Besten der Besten ins Studio eingeladen. Also um ein paar Namen zu nennen, Axel Milberg, Sophie Reuss, Hans Zischler. War das schwer, die zu begeistern?
Ja, das war so und so. Die meisten waren sofort eigentlich begeistert. Es gab auch Fälle, wo Leute gesagt haben, nein, also ich kann mit dem Text nichts anfangen. Mhm. Aber eigentlich war es nicht schwierig, die Leute dafür zu begeistern.
Sie haben sich vorbereitet, das haben Sie schon gesagt, sehr intensiv vorbereitet. Und nun sitzt dort ein Sprecher, ob Profi oder nicht Profi, ist erstmal dahingestellt. Und der hat sein Kapitel gelesen, natürlich. Und Sie möchten aber, dass er es so liest, wie Sie es vielleicht im Kopf haben als Regisseur, wie Sie es selber hören. Wie haben Sie Ihre ellenlange Vorbereitung in kürzester Zeit weitergegeben? Also wie haben Sie die Sprecher angeknipst, kann man das so sagen?
Ja, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die einfach in einer bestimmten Art und Weise gemacht werden müssen. Es tauchen sehr, sehr viele Musikstücke auf. Irgendjemand hat sie mal gezählt. Ich glaube, 150 Musikstücke oder sowas sind in dem Roman genannt und werden eben auch gesungen. Und soweit es ging, habe ich alles recherchiert und habe dann mit den Sprechern richtig trainiert, dass sie das also so machen mit der entsprechenden Melodie. Alles andere, das überlasse ich eigentlich erstmal der Persönlichkeit des Sprechers. Und wenn mir etwas völlig gegen den Strich geht, dann greife ich ein.
Warum eigentlich nicht eine durchgehende Lesung mit einem Sprecher? Es gibt ja Beispiele dafür, auch eine wunderbare Produktion, zum Beispiel Peter Matic liest die komplette Suche nach der verlorenen Zeit. Warum hier beim Ulysses 40 verschiedene Sprecher?
Das war einfach deswegen, wir haben gesagt, jedes Kapitel ist stilistisch völlig anders. Und es ist einfach ein so vielstimmiges Buch und das wollten wir eben auch durch die unterschiedlichen Sprecher deutlich machen und haben uns dann eben auch entschlossen, bei manchen Kapiteln nicht nur einen Sprecher zu nehmen, sondern mehrere, wie beispielsweise das Kapitel Irrfelsen oder das Kapitel, was in der Zeitungsredaktion spielt.
Wie hat sich denn für Sie selbst der Ulysses durch Ihre Arbeit neu erschlossen?
Ich habe zum ersten Mal festgestellt, was für ein großartiges Buch es ist. Ich meine, man wusste es rein theoretisch, aber ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mich auch lange ein bisschen darum herumgedrückt und habe jetzt zum ersten Mal festgestellt, wie genial dieses Buch komponiert ist.
Sie als Regisseur, vielleicht hören Sie Hörbücher oder Hörspiele ganz anders mit Ihrem professionellen Ohr. Ich höre Hörbücher und Hörspiele abends zum Einschlafen, schaffe dann in der Regel nur 10 Minuten. Also das bedeutet, dass ich mit dem Ulysses-Hörbuch mehrere Jahre verbringen kann. Haben Sie einen Tipp für unsere Hörer, wie man dieses Hörbuch erschließen könnte aus Ihrer Sicht?
Ich würde es kapitelweise hören und man kann natürlich auch nicht alle Kapitel hintereinander hören. Das Kapitel Kirke, was das umfangreichste ist, das dauert, ich glaube, 5,5 Stunden. Mhm. Und da würde ich doch empfehlen, das vielleicht CD für CD zu hören. Auf einer CD sind ja immer so ungefähr 78 Minuten und das reicht, glaube ich.
Wohl dosiert, einer der tollsten Romane der Weltliteratur, James Joyce, Ulysses, jetzt erstmals als ungekürzte Lesung erschienen. Gelesen von der Creme de la Creme, der deutschen Hörbuchsprecherinnen und Sprecher. Einen zu nennen hieße zu viele zu vergessen. Dem Hörbuch zugrunde liegt die grandiose Übersetzung von Hans Wollschläger. Das Hörbuch ist erschienen im Hörverlag, 31 Audio-CDs mit einer Laufzeit von 2289 Minuten, kosten 99 €. Es gibt aber auch eine MP3-Version mit 6 CDs für 79,99 €. Vielen Dank, Herr Schäfer.
Gerne.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Mit diesem Satz beginnt Grimms Märchen Die Bremer Stadtmusikanten und mit diesem Satz endet der neue Roman von Fritz Rudolf Fries. In Last Exit to El Paso begeben sich zwei alte Herren auf ihre letzte Reise, so als wäre es ihre erste. Zwei Anrufe gehen dem Abenteuer voraus, von dem Gewinn einer Weltreise und von einer merkwürdigen Prämie ist da die Rede. Um was es auch gehen mag, Aronnax und Archie sagen zu. Die Schriftstellerin Annette Gröschner hat Last Exit to El Paso gelesen und spricht jetzt darüber mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Annette Gröschner.
Hallo. Zuerst eine ganz banale Frage, eine banale Theorie. Handelt es sich bei Last Exit to El Paso um ein modernes Märchen?
Nein.
Gut. Um was handelt es sich dann?
Das ist schon mal so eine ganz schwierige Frage, also ganz schwer zu beantworten, einfach deswegen, weil es ein Roman ist, der mit so vielen Bezügen spielt und so eine Mischung aus Traum und Realität ist, sodass man eigentlich gar nicht sagen kann, worum es eigentlich wirklich geht. Es gibt natürlich einen Plot, also es gibt zwei alte Männer, zwei alte ostdeutsche Männer. Der eine ein Autor, der sich auch mit Sprachen sehr gut auskennt, Pierre Aronnax, der so ein bisschen alter Ego des Schriftstellers ist, und einen Dramaturgen, mit dem er zusammengearbeitet hat bei der DEFA, damals zu DDR-Zeiten, und der hat den Namen Archi oder Arki, ich weiß nicht genau, wie Friese selber aussprechen würde. Das sind aber Pseudonyme für Leute. Und da fängt es schon an, ja. Also dieser Aronnax taucht bei Jules Verne auf. Jules Verne ist nun wiederum Stichwortgeber für den Plot des Romans. Also die sollen eine Weltreise machen, die beiden. Sollen nach Amerika, also nach El Paso, und dort einen Wettbewerb machen, also wer zuerst ankommt. Und da sie beide nichts mehr zu verlieren haben, sie Bremer Stadtmusikanten, fahren sie halt los. Und jeder von ihnen nimmt einen Begleiter mit. Archie nimmt seinen Sohn mit, Pete, der ein Regisseur ist, der aber keine Aufträge hat. Und Aronnax nimmt seine Pflegerin Kathleen mit, die aber eigentlich auch Literaturwissenschaftlerin ist. Man weiß nicht genau, will sie ihn nun wirklich nur pflegen oder ist sie eigentlich drauf aus, so seine Lebensgeschichte noch ein bisschen zu erhellen. Und auf dem Weg passiert so viel, dass wir jetzt, glaube ich, 3 Stunden reden könnten, obwohl dieser Roman nur 180 Seiten hat.
Sie haben es gesagt, es gibt sehr viele literarische Anspielungen in dem Buch. Muss man die entschlüsseln, muss man die kennen, um das Buch mit Genuss und Gewinn zu lesen?
Meiner Ansicht nach nicht. Es ist so ein bisschen wie, man könnte es übersetzen, wie bei den Simpsons. Ne? Also die Kinder finden die Simpsons toll und haben da ihre Geschichten, die sie verfolgen. Und die Erwachsenen haben noch eine zweite Ebene, eine tiefere Ebene, wo diese ganzen popkulturellen Anspielungen eine Rolle spielen. Ja? Und jeder sieht seine eigenen Simpsons. Und so ähnlich ist es bei Fries auch. Also auch bei ihm gibt es übrigens popkulturelle Züge. Er guckt auch Fernsehen, er beschäftigt sich mit Computern, auch wenn er jetzt nicht mehr so, das nicht so gerne macht. Aber man sieht, er ist umfassend gebildet, aber eben seine Geschichte ist eigentlich die der literarischen und künstlerischen Bezüge, die so auch sein eigenes, also auch Fries Werk im Prinzip ja die ganze Zeit begleitet haben. Ja, also einmal der Surrealismus, dann die hispanische Literatur. Ja.
Ja, Fries ist in Bilbao in Spanien geboren, 1942 nach Leipzig, also nach Deutschland und Leipzig gekommen, dort studiert, wohnt jetzt in der Nähe von Berlin. Ich habe ihn erst jetzt entdeckt, gebe ich zu, bin verhältnismäßig jung, ich kannte ihn vorher nicht. Was sollte man über ihn wissen, beziehungsweise was weißt du über Fries?
Ja, ich lese ihn eigentlich seit ich 18 war. Also ich glaube, das Erste, was ich gelesen habe, war das Luftschiff oder Alexanders neue Welten. Das waren so Texte, die in den 80er Jahren erschienen sind. Aber besonders oder eine große Bedeutung für quasi meine Generation und gar nicht nur in Ost, sondern auch im West war, dass er der Übersetzer bedeutender Werke ist. Also Cortázar, Rayuela, einer der wichtigsten modernen Romane des 20. Jahrhunderts, ist von ihm übersetzt worden, und auch Borges und andere der lateinamerikanischen Literatur. Und er hat uns eigentlich so ein Gefühl für eine Leichtigkeit in der Literatur gegeben. Ja. Er selber hatte das Problem, dass er 1966 einen wunderbaren Roman geschrieben hat, Der Weg nach Obliador, wo es im Prinzip auch um zwei Männer geht, aber zwei junge Männer. Mhm. Also im Prinzip könnte man da auch wieder einen Bezug zu dem jetzigen Roman finden. Also diese beiden Männer sind Jazzliebhaber und sind so ein bisschen luftig und Außenseiter in der DDR, und dieser Roman durfte nicht erscheinen. Er erschien dann bei Suhrkamp, und der Autor war dann auch jahrelang in der DDR nicht so gut gelitten und hat dann aber später fürs Ministerium für Staatssicherheit auch gearbeitet. Mhm. Und das war nun wiederum ein Grund, dass man ihn nach der Wende auch vergessen hat. Ja.
Sie haben gesagt, Fries hat Ihnen eine Leichtigkeit vermittelt. Wo ist die Leichtigkeit in diesem Roman Last Exit to El Paso?
Die Leichtigkeit kommt daher, dass er auch wieder diese Beispiele aus der hispanischen Literatur oder aus dem Surrealismus hat. Man hat eben nur ja, im Prinzip sowas wie On the Road, ja, oder eigentlich könnte man auch sagen, dass es From Dusk Till Dawn ist, aber ohne Vampire. Also die Vampire sind weggelassen. Und gleichzeitig gibt es einen wunderbaren Bezug zu Bolaño, zu dem Roman 2666, wo nämlich 4 Kritiker, die in dem Roman von Bolaño eine Rolle spielen, auch in dem Roman von Fries herumgeistern. Also die Frau diese englische Germanistin, die kommt dann irgendwann weg und dann heißt es so ganz lapidar, sie kehrte nicht in den Roman zurück. Schluss aus. Und die anderen drei geistern halt weiter in diesem Roman. Also da gibt es halt so diese Bezüge zu Bolaño, wo man eben sieht, also er hat eine riesen Hochachtung vor diesem Autor. Wahrscheinlich hätte er ihn auch gerne übersetzt. Mhm. Und das ist in dem Roman drin. Und es gibt so eine wunderbares Zitat, was er beschreibt. Jeder Roman ist gewissermaßen die Übersetzung eines schon vorliegenden Romans, sagt Akemboldi in einem Interview. In der Maske des Dichters Benno Akemboldi, was dann wiederum die Kritiker von Bolaño erbost.
Die Schriftstellerin Annette Gröschner in der Maske der Kritikerin ist sehr angetan von Last Exit to El Paso von Fritz Rudolf Ries, erschienen im Waldstein Verlag, 192 Seiten, die, wie wir gehört haben, sich lesen so prallvoll, als wären es 800, kosten 19,90 Euro. Vielen Dank, Annette Gröschner.
Bitte.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, wir setzen Bücher aus, nicht herzlos, aber durchaus gnadenlos lassen wir sie in S-Bahnen, an Häuserecken und auf Pommesbudentresen liegen. Und sie sind natürlich präpariert, diese Bücher, damit sie entdeckt werden und mitgenommen werden, von Ihnen dann im Idealfall. Und wenn das einem oder einer von Ihnen dann gelungen ist, dann weiß diese Person auch, was zu tun ist, nämlich hier anzurufen. Und das hat auch jemand gemacht. Hallo?
Hallo?
Oh ja, guten Tag, wer spricht?
Mein Name ist Anke und ich komme aus Prenzlauer Berg und habe ein Buch gefunden und mich sehr gefreut.
In dem Buch steht eine Parole, wie lautet die?
Raus aus der Komfortzone.
Wo und wie haben Sie das Buch gefunden?
Ich war seit langer Zeit mal wieder branchen und bin heute Morgen das Lokal und da lag es auf dem Tisch. Und
dachte, heute Morgen?
Hat jemand vergessen? Ja, genau. Mhm.
Heute Morgen hat das Buch jemand vergessen, vielleicht ein anderer Finder, der es liegen gelassen hat. Oder es wurde heute Morgen erst ausgesetzt. Welches Buch, um welches Buch es sich handelt, stellt uns Lydia jetzt vor.
Genau. Und zwar haben Sie gefunden, ein Ausflug nach Wohin eigentlich keiner will von Kurt Krömer mit dem Untertitel Zu Besuch in Afghanistan. Dieses Buch erscheint morgen. Sind Sie ein Fan von Kurt Krömer?
Eigentlich sehr. Hat mich auch sehr gefreut, obwohl ich glaube, der Inhalt ist gar nicht so, wie ich es erwartet hatte.
Also er ist anders. Also ich habe das Buch verschlungen, weil ich sehr großer Kurt Krömer-Fan bin. Also ich würde fast behaupten, dass ich ihn anbete. Und ich habe es gelesen und mir war schon klar mit dem Vorwort. Das ist nämlich ein Vorwort zum Vorwort. Er hat nämlich vor Monaten schon ein erstes Vorwort geschrieben. Das war dann so auf die 12 und Kurt Krömer und macht's gut, Nachbarn und hast du nicht gesehen und ganz furchtbar lustig. Und hat dann aber irgendwann dann gemerkt, dass das nicht geht. Also, dass er nicht nach Afghanistan fahren kann, dort Bundeswehrsoldaten besuchen kann. In drei Stationen, in drei Camps wird er dann lesen, dazu wurde er eingeladen. Dass er dann nicht ein Gewitter an Gags abliefern kann im Buch und hat ein neues Vorwort geschrieben. Und das hat ernste Untertöne. Allerdings ist er nach wie vor noch Kurt Krömer in diesem Buch. Und wir erfahren, wie er dann in irgendeiner ganz krassen, großen Transall-Maschine im Sturzflug nach unten zum Landeplatz fliegt, damit sie nicht abgeschossen werden können, so schnell wie möglich unten sind und solche Geschichten. Also wirklich echtes Kriegsleben beschreibt er, aber er lernt auf seiner ersten Tour von Afghanistan selber gar nichts kennen. Er ist dazu, um die Bundeswehrsoldaten zu bespaßen. Er ist sich dessen auch bewusst. Und dann im zweiten Teil des Buchs findet man einen Reisebericht, wo er nochmal in Zivil quasi nach Kabul geflogen ist und dort sich unter die Zivilbevölkerung gemischt hat, weil sich in ihm etwas zusammenbraute, was geklärt werden musste.
Haben Sie denn schon reingeguckt, Frau Pohl?
Also viel Zeit hatte ich noch nicht, aber ich habe nur jetzt die Rückseite gelesen und da ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so ein Buch ist, wie man sonst von ihm kennt, ne? Mit dem Humor und so weiter. Also ich denke, das ist schon ein ernsterer Hintergrund, wie ich auch gerade gehört.
Ja, ja, es ist überraschend, aber es ist ja tatsächlich so, das Thema Afghanistan, wir kennen es aus den Nachrichten, aber dass irgendjemand, den man schätzt oder von dem man überrascht ist, dass er mal dahin fährt, sonst sind es immer nur Politiker, aber dass sich jetzt jemand so in Anführungsstrichen normal ist, wie Kurt Krömer nach Afghanistan aufmacht, das macht das Projekt ja wirklich sehr spannend.
Und ich muss dazu sagen, ich habe habe tatsächlich regelmäßig gelacht, weil Kurt Krömer eine Ebene gefunden hat. Also er zum Beispiel sich nach wie vor nicht lustig darüber macht, aber es einfach nicht versteht, diese Hierarchien und diese Dienstgrade und dass sich alle Bundeswehrsoldaten stellen sich mit ihrem Namen vor und mit ihrem Dienstgrad. Und er schreibt dann immer so im Buch, er traf Oberfeldwebel Thorsten zum Beispiel. Die Namen sind übrigens alle geändert, damit Menschen geschützt sind, die dort stationiert sind. Und Thorsten, und er fügt dann immer hinzu, der ist übrigens das und das, das weiß ich, weil er es mir gesagt hat. Und also er hat so kleine witzige Kommentare im Buch drin, und er ist nach wie vor auch dieser Kurt Krömer, der immer wie so leicht beleidigt ist und sich verarscht fühlt. Und das lässt er auch hier durchklingen, worüber ich sehr froh bin als Fan.
Das wird Ihnen ja alles noch begegnen, Frau Pohl. Was lesen Sie denn normalerweise so gerne?
Eigentlich Krimis.
Aha, da sind Sie ja bei Lydia an der richtigen Adresse. Ja, Ihre Lieblingskrimis aus den letzten Wochen und Monaten, was war das so?
Also ich lese gerade ganz viel Tess Gerritsen. Habe mich jetzt auch gefreut, dass es ein neues rausgekommen ist. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Mhm. Und Henny Mankel und die ganzen Klassiker halt.
Warum Krimis?
Lenken mich am meisten ab und habe ich abends, wenn ich einen harten Tag habe, auch noch genügend Kopf dafür. Also Anspruchsliteratur mag ich zwar auch, aber oft geht es mir so, ich bin dann zu fertig und zu müde und die Handlung kann ich mir doch meistens merken.
Sind Sie jemand, der dann schon so nach 20, 30 Seiten überlegt, wer war denn jetzt der Täter und der dann die Lust verliert an den...
Nee, gar nicht. Also das ist eigentlich Nebensache, muss ich ehrlich sagen. Ich mag wirklich so die Geschichten und dann gerade die Kriminalkommissare, die dann so eigenes Privatleben haben. Und das ist ja auch gerade bei Henning Mankel, diesem Kurt Wallander, den mochte ich sehr als Person. Und diese bei... Tess Gerritsen jetzt die beiden Kommissarin oder die Pathologin, das mag ich eigentlich. Deswegen lässt sich auf die Serien dann zu Ende, ne? Weil man die Persönlichkeiten der Person schon kennt und also vertraut ist.
Geschichten werden Sie in unserem Buchpaket, das Sie zusätzlich zu dem gefundenen Buch bekommen, auch in ordentlichem Ausmaß finden. Das fängt mit einer wunderbaren Geschichte an, nämlich der Geschichte des 17. Juni in der Graphic Novel von Kittin Kahane, die das übrigens, nachdem sie uns ja gerade besucht hat, handsigniert hat. Dann gibt es ein Gedichtband, den lesen Sie dann vielleicht sonntags morgens, und wenn er Ihnen nicht gefällt, lassen Sie ihn dann liegen. Das amortisiert sich nicht, von Tristan Marquardt. Ein sehr anspielungsreiches Buch, Last Exit to El Paso. Annette Gröschner hat gesagt, das liest sich wie From Dusk Till Dawn ohne Vampire.
Ist auch ein bisschen spannend. Also man weiß nicht, wo die zwei alten Herren, um die es dort in dem Buch geht, wo die landen. Die machen nämlich eine Weltreise, und das ist auch sehr spannend.
Und dann noch ein Buchkunstwerk, das wir gleich ausführlich vorstellen werden. OT von UD Bauer. Also ein dickes Paket ist jetzt unterwegs zu Ihnen. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es gefunden haben. Danke, dass Sie angerufen haben.
Sehr gern.
Und dann bleibt uns noch eins zu sagen. Kurt Krömer ist morgen bei Radio 1 zu Gast, und zwar 17 Uhr bei Volker Wiebrecht. Also Sie können dann vielleicht dann auch ihn hören, was er zu erzählen hat zu seinem Buch.
Ich bin gerade auf dem Heimweg, höre ich meistens im Auto, also kein Problem.
Super. Alles klar. Frau Pohl, schönen Abend noch. Tschüss.
Ich auch. Tschüss.
Danke, tschüss. Und nun kommen wir zu einem Projekt, auf das ich neidisch bin, weil ich es auch gerne realisiert hätte. Es handelt sich um ein Buch, das rein aus Zitaten besteht. 2857 an der Zahl. Und all diese Zitate fügen sich zusammen zu so etwas wie einer Geschichte. Das Buch heißt OT, das ist die gebräuchliche Abkürzung für ohne Titel. Und geschaffen hat dieses Buch UD Bauer, die jetzt bei uns ist. Hallo, Frau Bauer, und... Mein Neid wächst ins Unermessliche. Sie haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch am Bloomsday.
Danke.
Fantastisch.
Ja, sehr verpflichtet.
Sie sind freie Künstlerin und Kunsterzieherin. OT ist Ihr erstes Buch. Betrachten Sie sich als Autorin?
Jein. Also Autorin sowieso nicht, denn es ist ein Buch ohne Autor. Also gibt es mich gar nicht. Auch frei nach Roland Barthes. Tod des Autors. Also Autor nein, Künstlerin ja.
Der tote Autor am Bloomsday.
In Ihrem Buch zitieren Sie ja Weltliteratur. Und es gibt viele Bücher, die Weltliteratur zitiert. Aber ein Buch, das nur aus Zitaten besteht, hat es meines Wissens nach noch nicht gegeben. Wie sind Sie auf diese einfache, aber doch geniale Idee gekommen?
Ich habe schon früher mit Sprache gearbeitet, und ich denke, das ist auch ein Buch über Sprache. Und da kam mir eines Tages dann eben in den Sinn oder die Idee, ein Buch zu schreiben ohne eigene Worte. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich sagte, jetzt müsste ich es eigentlich nur noch machen.
Wie müssen wir uns die Arbeit an der Kunst vorstellen?
Ja, das war natürlich ein langer Prozess. Also nach der Idee sollte, wie gesagt, die Ausführung kommen. Und dann habe ich begonnen mit meinen Lieblingsautoren. Mhm. Und dort habe ich dann die Sätze, die mir lagen, die mir Spaß machten, herausgesucht, herausgeschrieben. Also bei der Frage nach den Notizen, es waren wirklich hunderte, tausende von Blättern, die ich vollgeschrieben habe, wenn ich Bücher durchgesehen habe. Und das ging dann so weit, dass ich überall, wo ich hinkam, erstmal an den Bücherschrank gegangen bin und habe untersucht, was habe ich denn noch nicht.
Wie kann es sein, dass sich 2857 Zitate von den Philosophen der griechischen Antike bis zum Science-Fiction-Roman, dass sich diese Zitate zu so etwas wie einer Geschichte ergänzen, einer Familiengeschichte, einer Liebesgeschichte, einer Geschichte über das Erzählen. Ist es so, dass all diese Themen quasi wie eine Essenz in all unseren Geschichten, in all unseren Sätzen drinstecken und wenn man dann 1000 Bruchstücke zusammennimmt, dass sich daraus eine neue Geschichte zusammensetzt, die genauso funktioniert wie die alten?
Das Prinzip der Collage ist ja das, dass man zerstückelt und wieder zusammensetzt. Also diese Methode ist deshalb da, um etwas Neues zu machen. Und Sie sprachen davon, dass Sie sagten, da seien so die üblichen Themen verarbeitet. Das habe ich ganz bewusst gemacht, um den Roman zu parodieren und habe dadurch diese ganzen Genres mit hineingebracht. Und dass es nachher funktionierte, ist natürlich eine andere Sache. Aber daran habe ich dann eben auch gearbeitet und mir nachher tatsächlich so themenweise die Zettel sortiert, um meinetwegen Paris oder Gefängnis oder Mord und Totschlag und Familiendrama und so weiter. Liebe, Feuersbrunst, Sonnenuntergänge.
Für die, die das Buch noch nicht in der Hand hatten, ganz kurze Erklärung. Jeder Satz hat eine kleine Fußnote, eine Zahl. Dann, wenn man es nicht aushält, nicht zu wissen, wer diesen Satz geschrieben hat und nicht einfach weiterlesen kann, muss man blättern. Und im schwierigsten Fall nach jedem Satz blättern.
Es gibt da Lesertypen unterschiedlichster Art, ja. Und die fanden genau dieses Haptische an dem Buch sogar sehr spannend und aufregend. Und es war auch ein bisschen beabsichtigt, diesen Leser gerade zu finden, der Spaß daran hat, an diesem Experiment, dann aber auch an dem Wiederfinden der Autoren vielleicht oder Wiedererkennen, was aber ganz schwer möglich ist. Das haben also selbst Literaturbeflissene kaum rausgefunden.
Als Ratespiel, von wem ist ja, dieser Satz? Das ist ja, wirklich schwer.
Ja, aber das ist nicht so ganz das Konzept, aber das entsteht dabei. Mhm. Ne? Mhm. Und aber ich mache ja auf diese Art und Weise den Leser zum Autor. Der kennt dieses Konzept und weiß jetzt, kann mitlesen und bestimmen, was will ich wissen, was will ich nicht wissen, was überblätter ich, was interessiert mich. Und häufig ist man wahrscheinlich sehr verblüfft, ja, dass man so daneben lag, dass die Bibel zitiert wurde, obwohl man vielleicht da nicht gerade Jerry Cotton, aber so einen Unterschied beieinander hatte. Und das prallt wirklich so aufeinander. Und das Überraschende war, dass es wirklich funktioniert, dass es keine Sprachhierarchien und Stile vom Klassischen bis zum Trivialen, dass die sich anglichen und dass es keinen Stilunterschied gibt. Also das Buch ist stillos. Und da haben wir auch so ein Stichwort, was ist originell und was ist original und was ist Plagiat und so weiter. Die Diskussion ist ja mittendrin. Und ich kann es auch anders sagen, in diesem Vorwort, was ich da dem Buch vorausgestellt habe, geht es darum, dass der Herr Keuner sich beklagt, dass keine großen Bücher mehr gemacht werden können, weil der Geist fehlt. Und ein alter Chinese, Philosoph, hat noch im hohen Mannesalter ein Buch geschrieben, in dem er 99% des Textes Zitate verwendet hat. Ja, was ist das für ein Fundstück für mein Vorhaben? Mhm. Da dachte ich, also die 100% mache ich voll.
Solche Bücher, heißt es, solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur in eigener Werkstatt hergestellt, indem sich der faul vorkommt, der nicht genug davon fertigbringt. Überhaupt nicht faul kommt sich U.D. Bauer vor. Ein großartiges Buch, was sie da geschaffen hat. Es ist erschienen in der anderen Bibliothek. Im Anhang befindet sich ein sehr informatives Gespräch mit Max Dax. Das Buch selbst ist eine Augenweide, insbesondere der Gestaltung wegen, die von Cornelia Veil und Friedrich Forstmann stammt. Das Buch hat 248 Seiten und kostet 34 €. Vielen Dank für den Besuch und einen schönen restlichen Geburtstags-Bloomsday.
Dankeschön.
Danke.
Die Literatur. Agenten. Pflichttermine.
Der erste Termin findet statt am Dienstag, den 18. Juni um 20.30 Uhr im Buchhändlerkeller Charlottenburg. Dort ist dann der Zoologe Matthias Glaubrecht zu Gast und er widmete kostbare Lebenszeit, um ein Unrecht aufzudecken. Charles Darwin hat vielleicht gar nicht ganz allein das Geheimnis der Evolution entschlüsselt. Vielleicht hat er abgeguckt, und zwar bei einem Mann namens Alfred Russel Wallace. Und um diesen Mann soll es dann bei der Lesung am Dienstag gehen. Matthias Glaubrecht hat recherchiert und wird Ihnen alles darbieten. Am Ende des Archipels Alfred Russel Wallace, eine Lesung mit Matthias Glaubrecht am Dienstag um 20.30 Uhr im Buchhändlerkeller Charlottenburg. Der Eintritt liegt bei 5, ermäßigt 3 €. Der nächste Termin ist schon am Mittwoch, und zwar in der Buchhandlung Starik in Schmargendorf. Dort liest Astrid Rosenfeld aus ihrem wundervollen Roman Elsa Ungeheuer. Dann geht es natürlich um eine Elsa, die sehr grausam sein soll, sagt ihre Mutter. Allerdings hat die Mutter gar nicht so die Position, um das einschätzen zu können. Sie hat ihre Tochter nämlich im Alter von 11 Jahren allein gelassen, um mit einem Mann eine Weltreise anzutreten. Und Elsa landet in einem Dorf, lernt dort 2 Jungs kennen, 2 Brüder, dreht beiden den Kopf, und Jahre später begegnen sie sich natürlich wieder. Das interessante Motiv aber in diesem Buch ist das Motiv Hund oder Wolf. Besonders im Dunkeln sind diese beiden Tiere ja schwer zu erkennen oder auseinanderzuhalten. Die Fragen stellen sich, wer ist gut, wer ist böse? Wo lässt es sich besser aushalten, mit Dorfklatsch oder mit Großstadtdynamik? Unter mackigen Familienmitgliedern oder unter Künstlern? Unter Alten oder unter Jungen? Allein oder mit vielen? Hund unter Wolf? Und darum soll es in diesem Buch gehen. Elsa Ungeheuer, Astrid Rosen liest am Mittwoch, den 19. Juni um 20 Uhr in der Buchhandlung Starik in Schmargendorf.
Weiter im Zoologikon. Chamäleon heißt die Graphic Novel von Gerald Hartwig, die jüngst im Luftschacht Verlag erschienen ist. Die Handlung setzt ein, wenn der Vater des Protagonisten stirbt, dann erinnert sich ein 37-jähriger Künstler an sein Leben in den USA Anfang der 1990er Jahre. Als junger Mann voller Träume will er im Filmgeschäft Fuß fassen, aber sein Weg führt ihn in so circa jedes Schlagloch, das die Megacity Los Angeles zu bieten hat. Chamäleon wird ihn als performative Lesung mit Live-Musik und Filmprojektion vorgeführt am kommenden Freitag, den 21.06. um 21 Uhr im Grünen Salon in der Volksbühne.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Also ehrlich gesagt, Wumms, ist mir der Song jetzt echt fast ein bisschen zu fröhlich. Wir müssen verkünden, auch wir gehen in die Sommerpause. Die Literaturagenten pausieren für 5-6 Wochen. Anfang August kommen wir, also die Kollegen Gesa Ufer, Frank Mayer und Thomas Böhm und meine Wenigkeit, kommen wir zurück im August. Bis dahin wird natürlich keine Stille im Radio sein. Am Sonntag ab 18 Uhr werden tolle Programmpunkte auf Sie warten, aber eben leider ohne uns.
Aber jetzt wartet noch ein kleiner Schatz auf die Hörerinnen und Hörer und die Jugend Irlands, den ich hier mitgebracht habe.
Es handelt sich um eine Originallesung von James Joyce aus dem Jahre 1924.
24?
Ja, das war vor der Erfindung des elektrischen Mikrofons. Die Aufnahmetechnik damals war noch nicht so weit. Also wenn wir uns sie jetzt gleich anhören werden, dann spricht James Joyce durch das Rauschen der Zeit zu uns. Und er liest, das muss ich noch sagen, er liest die Passage, die wir vorhin schon in der Vorstellung des Hörbuchs gelesen gehört haben von Sophie Reuss. Jemand steht in der Zeitungsredaktion, wendet sich an die Kollegen, ist so ein bisschen vollmundig und sagt, beim Anhören dessen, was vorhin gesagt worden ist, hat er sich in eine ganz andere Zeit zurückgesetzt gefühlt. Und das wollen wir natürlich auch. Heute ist der 16. Juni 1904. Auf Wiederhören.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend. It seemed to me that I had been transported into a country far away from this country, into an age remote from this age, that I stood in ancient Egypt, and that I was listening to the speech of a high priest of that land, addressed to the youthful Moses.
James Joyce in einer Aufnahme von 1924. Damit schicken wir Sie quasi aus unserer Sendung raus. Sie hören jetzt den Rekorder auf Radio 1 und wünschen Ihnen auch einen tollen Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hören uns im August. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.